Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Was tun Sie für mehr Widerstandsfähigkeit im Alltag?
Ich versuche mich gesund zu ernähren und achte auf ausreichenden Schlaf.
Also was ich mag sehr gern, das ist Musik hören, unterschiedliche Musik, überhaupt Jazz. Und ich umdekoriere gerne meine Wohnung auch. Deko ist für mich auch Entspannung.
Ich gehe zum Sport und nehme mir Zeit für mich selbst.
Ich fahre fast jeden Tag nach der Arbeit in den Stall zu meinem Pferd und genieße da die Zeit an der frischen Luft und das Zusammensein mit den Tieren.
Und damit herzlich willkommen. Ich bin Rebecca Hofmann und diesmal soll es um ein Thema gehen, das in unser aller Leben immer wieder eine Rolle spielt. Nämlich um die Fähigkeit, auch mit Krisen und Veränderungen adäquat umzugehen. Resilienz und Achtsamkeit im Umgang mit uns selbst sind die beiden großen Stichwörter, wenn es um die psychische Widerstandsfähigkeit geht. Und um diesen beiden näher auf den Grund zu gehen, haben wir heute René Träder bei uns zu Gast. Er ist Psychologe, Journalist, Autor, Coach und moderiert den Podcast von Seven Minds, einer Plattform, die sich mit Meditation sowie Themen der psychischen Gesundheit beschäftigt. Und ich freue mich riesig, dass er heute bei uns ist und an dieser Stelle ein Dank an meine liebe Kollegin Milena Jelkic, die dieses Gespräch ermöglicht hat. René, herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses wichtige Thema miteinander sprechen können, was uns ja alle irgendwie bewegt und begleitet, auch im Leben.
Das ist richtig und was ja auch, glaube ich, immer wichtiger geworden ist. Also wichtig war es wahrscheinlich immer, aber in den letzten Jahren hat es ja wirklich an Relevanz und Rums gewonnen sozusagen. Aber erstmal würde ich gerne mit dir starten. Du hast ja so eine Kombination aus Journalismus und Psychologie. Wie bist du dahin gekommen, gerade die beiden Fächer quasi miteinander zu kombinieren?
Also das sind beides Sachen, die mich schon immer sehr begeistert haben. Die Psychologie, ich glaube, alle Menschen interessieren sich irgendwie dafür und irgendwann durfte ich das dann auch mal studieren. Und der Journalismus, der hat mich schon ganz lange gepackt, so als Teenager. Wir haben so am Rande von Berlin in so einer Plattenbauwohnung gelebt, sehr klein alles. Und das hat so ein Fenster zur Welt eröffnet, so ein kleines Radioprogramm. Radio Fritz war das und das habe ich gehört als Teenager und dachte mir, ach wow, die Welt ist doch viel bunter und lustiger und hat mehr Möglichkeiten, als ich so dachte. Und irgendwann durfte ich da auch selber dann mal arbeiten und bin ganz dankbar, eben diese beiden Disziplinen Psychologie und Medien und Journalismus auch verbinden zu können durch einen Podcast, durch YouTube-Videos oder eben auch, ja, wenn ich Vorträge halte, auf der Bühne stehe oder Workshops gebe, merke ich auch, dass mir dieses Mediendenken, wie bereitet man Inhalte auf, auch dann hilft und von daher ist es wirklich eine schöne Kombination, die mich ganz ausfüllt in meinem Berufsleben.
Siehst du dich eher als Journalist oder eher als Psychologe oder ist das auf gleicher Ebene so miteinander?
Inzwischen ist es mehr der Psychologe, der journalistisch oder medial arbeitet, aber der vor allem eben sich mit der Psychologie befasst, bei Unternehmen vor Ort ist, Workshops gibt, Vorträge hält und eben auch selbst immer weiter dazulernt zu diesen Themen, denn da gibt's ja kein Ende. Das bleibt ja ein riesiges, spannendes Feld.
Ein Schwerpunkt deiner Arbeit sind ja die Bereiche Achtsamkeit und Resilienz, mit denen wir uns heute auch beschäftigen möchten. Wie bist du gerade zu den beiden Themenfeldern gekommen und was bedeuten die beiden Begriffe für dich?
Ja, wahrscheinlich sind wir ja alle schon im Laufe unseres Lebens mit der Frage, wie kann ich denn resilient sein? Also wie kann ich mit Problemen umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen, in Kontakt gekommen? Schon als wir im Buddelkasten saßen und uns jemand die Schippe weggenommen hat, das ist ja auch so eine Krisenerfahrung. So, was mache ich dann? Weine ich? Lerne ich dann, dass ich vielleicht auch was zurückbekomme? Also alle Menschen, auch schon die Steinzeitmenschen, auch wenn die diesen Begriff der Resilienz da nicht hatten, hat natürlich auch beschäftigt, wie gehen wir denn um mit dem Gewitter, das unser Land kaputt gemacht hat, mit dem Tod von jemandem aus der Gruppe, vielleicht auch mit Streitigkeit in der Gruppe. Das sind also ganz urmenschliche Themen und ich kam dann durch das Psychologiestudium irgendwann eben auch dazu, so Begrifflichkeiten dafür zu finden. Und den Podcast, den du angesprochen hast, den ich für Seven Mind mache, den mache ich jetzt schon seit 6 Jahren und Und das ist für mich eigentlich auch ein großes Lernfeld. Also immer wieder mich auch mit neuen Themen oder auch mit Gästen zu beschäftigen und mich darüber dann eben auch immer wieder aus einer anderen Perspektive mit Achtsamkeit, mit Resilienz zu befassen.
Hast du da mal ein Beispiel, wie du so verschiedene Perspektiven von Resilienz wahrnimmst?
Na, ich glaube, erst einmal ging es sehr wissenschaftlich los. So, was sagen die Studien und was gibt's da für Forschungsergebnisse, wo man eben auch nachweisen und beweisen kann, dass Dinge veränderbar sind, dass Dinge bewältigbar sind und dass man eben auch als Mensch, selbst wenn man viele Krisen im Leben erlebt hat, dazu lernen kann und auch gestärkt aus Problemen hervorgehen kann. Und dann kommt ja das echte, nackte, wahre Leben dazu, wo man selber Krisenerfahrungen macht, ob das nun eine Unzufriedenheit ist in der Arbeitssituation, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis. Und da ist ja dann schon auch die Selbstbeobachtung dann da, hilft es mir denn, wie ich damit umgehe? Und ich denke auch, dass diese letzten Jahre, ob das nun die Corona-Zeit war, die Kriegssituation und all diese Themen, die auch so in den Medien rauf und runter uns erzählt werden, wie gehe ich damit um, ohne dass es mich belastet, ohne dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen will und ohne dass meine Lebensqualität darunter sehr leidet? Und da auch an Grenzen zu kommen, also auch ich kriege das nicht immer alles hin, auch ich habe diese Grenzerfahrungen oder traurige Phasen oder auch Phasen der Hoffnungslosigkeit oder der Wut, was auch immer. Und dann auch zu merken, ich muss jetzt auch aktiv werden für mich und irgendwie mit diesen Emotionen, mit diesen Gedanken, mit der Frustration auch umgehen und damit was tun und wirklich in ein resilientes Handeln kommen, damit es mich nicht über Wochen und Monate oder über Jahre vielleicht so runterzieht, dass es mich kaputt macht.
Das ist ein gutes Stichwort, was mich nochmal zu der Frage bringt, was ist denn Resilienz überhaupt? Also ist das, dass mich das gar nicht mehr berührt? Das kann es ja nicht sein, weil ich glaube, es gibt immer Fälle im Leben, die sind einfach so berührend, dass es einfach nicht anders geht. Man muss die wahrnehmen. Gibt es da so eine Definition?
Ja, genau. Also Resilienz ist eben die psychische Widerstandskraft, wenn wir aus der Psychologie diese Frage beantworten. Wir haben Resilienz auch als Begriff in vielen anderen Disziplinen, ein Ökosystem zum Beispiel. Wie geht es mit den Auswirkungen von außen um? Kann es stabil bleiben? Und so würde man sich eben auch fragen bei den Menschen, was passiert, wenn Veränderungen in seinem Leben sind? Herausforderungen, Belastungen, Verluste zum Beispiel. Und wird dieser Mensch eben kaputt gehen daran, so wirklich ganz physikalisch gesprochen, oder wird er in die Lage kommen, etwas gestalten zu können und das Blatt sozusagen zu wenden? Und mein Begriff, den ich gerne in Workshops benutze, ist eben das Immunsystem unserer Psyche, dass wir das einfach stärken können und eben da versteht, es ist eben der Alltagsstress, es sind länger bleibende Krisen oder Probleme, die uns belasten und es sind immer Schicksalsschläge auch, die einen Verlust darstellen. Verlust von Fähigkeiten, Verlust von Menschen, von Bindung, von Geld vielleicht auch. Und wie gehen wir eben mit diesen Dingen um? Und da geht es natürlich darum, ins Spüren zu kommen, also auch achtsam zu sein und auch zu merken, dass bei mir etwas sich verändert hat, was sich schmerzhaft anfühlt und dass ich dann darauf reagiere. Also es geht um Gottes Willen nicht darum, mit so einer Ritterrüstung durch die Welt zu gehen und nichts mehr zu empfinden. Das ist ja dann auch eine Art von Todsein im Grunde genommen. So, es geht schon darum, in Kontakt zu sein.
Dann wäre die Achtsamkeit eigentlich eine wichtige Voraussetzung für die Resilienz, ne? Weil wenn man sich selber nicht spüren kann, kann man ja auch dann nicht wissen, dass es einem nicht gut geht letztendlich.
Absolut. Also die Achtsamkeit ist eine Basiskompetenz für unser Leben und dann eben auch für die Resilienz, um tatsächlich eben auch ins Realisieren zu kommen, dass da etwas ist und dass eine Veränderung da ist, dass es ein Verlust ist, dass diese Freundschaft nicht mehr da ist oder dass gesellschaftliche Tendenzen sich verändern, dass es Verbote vielleicht auch gibt und die mich in meinem Leben behindern oder einschränken und dann eben auch zu schauen, wie kann ich denn damit umgehen? Wo kann ich meine Lebensfreude dann anders vielleicht gewinnen, um mir meine Welt wieder so zu kreieren, dass ich sie lebenswert und schön finde?
Wie entsteht denn Resilienz?
Also man geht davon aus, dass es so drei Quellen von Resilienz gibt. Das eine sind unsere Gene. Da haben wir nicht so wahnsinnig viel Einfluss, mit welchen Genen wir auf die Welt gekommen sind. Aber da können eben auch schon Traumata von unseren Eltern in gewisser Weise ja drinstecken, die uns schwächen. Da können aber auch Charaktereigenschaften oder biologische Aspekte auch drinstecken, die uns helfen, mit Krisen ruhiger vielleicht umzugehen. Also das ist so die erste Quelle. Die zweite Quelle sind die frühkindlichen Erfahrungen, die wir haben. Also wie sind wir erzogen worden? Wie haben wir auch Vorbilder gehabt und gesehen? Wie sind denn unsere Eltern mit Streitigkeiten umgegangen, mit Frustration umgegangen? Wie ist man auch mit uns umgegangen, wenn es verschiedenste Bedürfnisse gab und Meinungsverschiedenheiten oder Interessen in der Familie? Konnte ich so sein, wie ich bin? Konnte ich mich so entwickeln? Habe ich sowas wie Vertrauen in meiner Familie erfahren können? So ein Urvertrauen? Habe ich bedingungslose Liebe erfahren können? Das sind also auch schon Dinge, die uns stärken oder eben auch schwächen. Auch da haben wir als Erwachsene nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss darauf. Das haben wir einfach erlebt und sind dann eben so programmiert, könnte man vielleicht sagen. Und die dritte Quelle ist eben das, warum es sich auch lohnt, diesen Podcast zu machen, sich eben mit diesen Sachen auseinanderzusetzen als Jugendlicher, als Erwachsener und sich zu fragen, wie funktioniere ich eigentlich? Wie bin ich denn? Wo sind denn meine Baustellen vielleicht? Wo sind meine Glaubenssätze, die mir im Weg stehen selber? Was sind Denkmuster oder auch typische Verhaltensmuster, die ich habe und die mich negativ oder konstruktiv mit Veränderungen umgehen lassen, mit Krisen umgehen lassen? Habe ich quasi als einzige Lösung nur Schokoeis oder habe ich noch mehr Möglichkeiten? Und das können wir eben lernen und da können wir uns weiterbilden, da können wir diesen blinden Fleck immer kleiner werden lassen und dadurch einfach den Kontakt mit uns stärken, die Warnsignale vielleicht auch rechtzeitiger wahrnehmen, um zu spüren, jetzt geht's mir eigentlich nicht gut oder jetzt müsste ich mich entsprechend verhalten oder auch sich selber auszubremsen und zu sagen, jetzt rutsche ich in so ein typisch dysfunktionales Verhalten vielleicht auch rein und mache alles nur schlimmer und ich muss eigentlich umdenken oder ich muss aus meiner Komfortzone rauskommen. Und das kann ein lebenslanger Lernprozess sein, weil wir unser ganzes Leben lang natürlich mit Krisen oder mit negativen Dingen konfrontiert sein werden.
Das hört sich jetzt sehr rational an, was du sagst. So als müsste ich mit meiner Ratio die ganze Zeit dabei sein. Aber Gefühle brechen ja manchmal auch aus einem hervor. Und da bin ich ja vielleicht dann in der Situation dann rational gar nicht in der Lage, das so zu beurteilen. Wenn ich mich über irgendwas total ärgere zum Beispiel oder traurig, wenn was Schlimmes passiert ist.
Absolut. Naja, wenn wir über Reflexion nachdenken, dann gelingt das natürlich immer in einem ruhigeren Zustand ein bisschen besser. Also zum Beispiel nach so einer emotionalen Situation. Und wenn man das immer mal wieder für sich reflektiert, dann ertappt man sich ja auch in der emotionalen Situation vielleicht viel schneller und weiß schon, warum das da ist oder was mich eigentlich stört. Und Emotionen haben ja immer auch eine kognitive Komponente. Also die Wut zum Beispiel weist mich ja darauf hin, dass eine Ungerechtigkeit passiert ist oder passieren wird und sagt mir ja, hey René, steh für dich ein und ändere das, mach das rückgängig. Und dann kommt eben diese unglaublich starke Energie, die mit uns durchgehen kann, aber die uns vielleicht dann eben auch dazu motiviert, unser Wort, also zu erheben und zu sagen, jetzt will ich nochmal meine Meinung sagen oder auch zu jemandem zu sagen, ich wünsche mir, dass wir uns nächste Woche nochmal zusammensetzen und darüber uns unterhalten. Also sehr verschieden können wir mit dieser Energie umgehen und eben aber besser zu verstehen, dass es nicht nur eine negative Kraft ist, die ich ganz schnell loswerden muss und jetzt Eis oder Joggen brauche, damit ich mich wieder gut fühle, sondern dass die Energie wirklich dazu da ist, um ins Handeln zu kommen. Also die Arbeit mit der Energie ist eigentlich was sehr Resilientes, wo wir im Alltag eben dafür sorgen können, diese Energie gut zu nutzen, um unser Leben zu gestalten, nach den Werten und nach den Vorstellungen, wie wir es uns wünschen.
Du hast ja jetzt als Bausteine einer funktionierenden Resilienz quasi schon so eine Lösungsorientierung genannt, ne? Und jetzt auch so eine Selbstreflexion. Gibt es da noch andere Bausteine, die wichtig sind?
Ja, also man könnte natürlich sagen, alles, was mir hilft, gut, konstruktiv, sinnvoll, nachhaltig mit Veränderungen, mit Frustrationen, mit Krisen, mit Problemen umzugehen, ist vielleicht etwas, was uns hilft, resilient zu sein. Es gibt verschiedenste Forschungsergebnisse, wo man auf verschiedene Faktoren kommt. Und es gibt interessanterweise eben auch verschiedene Resilienzmodelle. Und viele dieser Modelle haben so 7 Faktoren, die sie benennen. Es gibt aber auch Modelle, da sind 20 Faktoren drin. Das ist sehr verschieden. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe so Cluster gebildet und habe dann 8 Bausteine identifiziert für ein stabiles Leben. Und zu diesen Bausteinen gehören immer noch Unterpunkte. Und zum Beispiel ein Optimismus-Baustein wäre da in meinem Buch zu finden. Und da gehört eben positives Denken da rein. Da gehört aber auch Humor da rein. Und da gehört vielleicht auch die Arbeit am Sinn mit hinein, weil es mir eben auch helfen kann und den Optimismus steigern kann, wenn ich mich frage, warum ist es denn sinnvoll, mich jetzt mit diesem Thema zu befassen oder mit diesem Ereignis in meinem Leben auseinanderzusetzen? Oder warum ist es sinnvoll, in die Therapie zu gehen? Oder. Und darüber ja auch Optimismus zu gewinnen. Oder wenn wir über Erholung nachdenken, da können wir über aktive Erholung nachdenken, wandern, da können wir über passive Erholung nachdenken, wir können darüber nachdenken, wie wir im Laufe eines Arbeitstages für Erholung sorgen, wir können darüber nachdenken, wie unser Schlaf besser gelingen kann. Es gibt verschiedenste Aspekte, die da reingehören und so könnte man sich jetzt sagen, zum Beispiel eben beim Thema Erholung, wenn man sagt, ach, das wäre etwas, was für mich jetzt wichtig wäre und was meiner Resilienz hilft, eben nicht nur zu sagen, ich muss öfter auf der Couch liegen und brauche mehr Zeit, um zu chillen, sondern eben wirklich sich diesem Erholungsgebiet nochmal größer zu widmen und zu sagen, was kann denn Erholung eigentlich alles bedeuten?
Da bin ich ja jetzt direkt wieder in diesem Bereich, ja, Erholung, aber kann ich ja vielleicht gar nicht, wenn ich die brauche. Und ich merke, wir denken unterschiedlich, habe ich gerade so den Eindruck. Du denkst viel zukünftiger als ich, glaube ich, gerade in diesen Situationen. Wenn du sagst so Optimismus, dann denke ich mir so, ja, aber wenn was Schlimmes passiert, wie soll ich denn dann positiv denken in dem Moment, ne? Und bei dir hört sich das so leicht an gerade und easy.
Na, was ist denn in letzter Zeit ganz aktuell bei dir vielleicht passiert, wo du denkst, ach, das ist irgendwie negativ gewesen, das war doof?
Eigentlich komme ich gerade aus dem Urlaub wieder und der war sehr schön. Aber also das ist schon länger her, aber ich denke dann immer an den Tod meiner Mutter, der mich sehr reingerissen hat und dem ich auch nichts Positives abgewinnen kann sozusagen. Es ist ja immer auch ereignisabhängig. Manche Ereignisse sind ja so, dass man sagt, okay, das ist doof, was da jetzt passiert ist, aber das hat schon einen Sinn auch gehabt. Und bei anderen Ereignissen, die sind aber einfach auf gut Deutsch einfach nur scheiße und da ist dann auch nichts Positives dran.
Ja, genau. Jetzt hast du natürlich das eines der größten Themen rausgezogen, was man überhaupt sich angucken kann, den Tod von einer nahestehenden Person. Man könnte natürlich aber vielleicht grundsätzlicher auf das Thema Tod schauen und sagen, hat denn der Tod nicht auch einen Sinn? Oder ist der Tod nicht total sinnvoll in unserem Leben? Und sich so vielleicht auch in einer guten Zeit dem Thema Tod nähern. Zum Beispiel eben zu sagen, na gut, würde ich jetzt unbegrenzt leben, wie der Highlander oder so, was hätte dann überhaupt einen Wert in meinem Leben? Oder eben auch umgekehrt zu sagen, zu wissen, dass ich sterben werde und zu wissen, dass die Menschen, die mir was bedeuten, sterben werden, macht es ja nochmal unglaublich wertvoll, die jetzige Lebenszeit, die man hat, gut zu nutzen und eben gute Gespräche zu führen, Gutes miteinander zu haben. Also das wäre so vielleicht die grundsätzliche Arbeit daran. Aber wenn wir ein kleineres Beispiel nehmen, wenn ich das kurz erzählen darf, wir hatten ja gerade Technikprobleme im Vorfeld und haben ja so ein bisschen gerade improvisiert, dass wir uns trotzdem aufnehmen können gut. Und jetzt könnte man sich eben fragen, oh Gott, das war so chaotisch und da habe ich jetzt Angst, unprofessionell zu wirken oder was denkt der jetzt von mir, dass das nicht geklappt hat? Und dann steigert man sich so rein in so ein negatives Denken. Man könnte aber eben auch sagen, was war auch gut daran? Und das ist so eine Frage, die mich in meinem Leben oft trägt, zu sagen, was ist auch gut an dem, was mich geärgert hat oder gut an dem, was negativ war? Und du hast zum Beispiel gesagt, ach cool, jetzt habe ich eine neue Software irgendwie gerade.
Ich würde es gerade sagen, ja.
Und die gucke ich mir noch mal ein bisschen genauer an, nachdem wir die jetzt hier mal gerade schon benutzen zum Aufnehmen. Und so könnte man eben auch sagen, na siehst du, es hatte ja auch was Gutes. Und das heißt nicht, dass man jetzt mit so einer rosaroten Brille rumläuft und sagt, alles ist toll, alles ist super, sondern dass man eben in dieser Arbeit reingeht und sagt, was ist denn auch gut daran? Und zum Beispiel, was ist auch gut an der Ehekrise? So, man will keine Ehekrise haben, aber was ist auch gut daran? Naja, es ist vielleicht gut daran, sich nochmal abzudaten. Wer bin ich? Wer bist du? Und wie wollen wir zusammenleben? Wollen wir überhaupt noch zusammenleben und so weitermachen wie bisher? Oder wollen wir vielleicht doch getrennte Wege gehen? Was ja nicht schlimm sein muss unbedingt. Das kann ja auch eine Chance sein. Also diese Frage, sich immer wieder zu stellen. Und man könnte ja zumindest sagen, was ist auch gut daran, dass wir wissen, dass wir sterben werden? Der Hund, der weiß das wahrscheinlich nicht unbedingt. Dadurch hat er vielleicht auch ein paar weniger Sorgen und ein bisschen weniger Kummer vorab. Würde ich aber lieber leben wollen wie der Hund oder ist es auch gut zu wissen, dass ich irgendwann sterbe, um mich darauf vorzubereiten und eben auch das Leben vielleicht noch stärker zu nutzen oder auch öfter aus meiner Komfortzone rauszukommen und zu sagen, na meine Güte, in 100 Jahren erinnert sich eh niemand mehr an mich, dann kann ich auch das und das mal machen und es ausprobieren und gucken, ob es mir nicht auch Freude macht.
Also es geht eigentlich um die Entwicklung von Perspektiven oder die Einnahme von Perspektiven, die man vorher noch nicht eingenommen hat.
Das wäre zum Beispiel jetzt beim Optimismus an der Stelle möglich, dass man nicht nur das Negative sieht. Und natürlich gibt es ganz viel Negatives in der Welt. Gar keine Frage. Wir haben Korruption, wir haben Mord. Also wir haben unglaublich viel, was sehr schlecht ist. Gar keine Frage. Aber im eigenen Leben sich immer wieder zu fragen, worüber rede ich denn? Was fällt mir eigentlich auf? Und gibt es da nicht auch noch andere Dinge, die ich auch sehen könnte und die mein Leben dadurch eben auch anders darstellen, wenn ich das mir auch angucke?
Ja, das stimmt. Wie wichtig ist denn mein Umfeld, in dem ich lebe, also so Familie, Freunde, soziale Kontakte?
Ja, es ist extrem wichtig, weil du ja ein Herdentier bist. Du bist ja eben kein einsames, was gibt's für ein einsames Tier, ein einsames Eichhörnchen oder sowas, sondern du bist ja wirklich ein Affe. Also wir alle sind ja Affen und wir kommen eben aus diesem biologischen Hintergrund, dass wir eben mit anderen zusammenleben wollen. Und der Ausschluss von anderen aus der Gruppe ist ja was sehr Schmerzhaftes wirklich. Und was uns ja auch emotional und gedanklich extrem beschäftigt, wenn uns schon eine einzelne Person verstößt in einer Liebesbeziehung, wenn die Eltern uns verstoßen oder der Kollege, die Kollegin, ein Unternehmen uns verstößt, das kann ja ein richtig tiefer Einschnitt in unserem Leben sein. Und wir sind eben nicht überlebensfähig ganz alleine. Wir brauchen die anderen. Und das steckt eben auch ganz stark in unseren Genen und dadurch auch ganz stark in unseren Bedürfnissen drin. Wir wollen Teil von etwas sein. Und wir wollen eben gute Beziehungen haben und uns aufgehoben fühlen. Das fällt uns manchmal nicht so auf, weil wir haben den Supermarkt und wir haben irgendwie Fernsehprogramm und können ganz gut auch viele Tage mit uns vielleicht alleine sein. Aber am Ende brauchen wir doch eine gewisse Anzahl vielleicht von Menschen, mit denen wir irgendwie Zeit verbringen können und wo es sich dann wirklich gut anfühlt, wo wir uns nicht verstellen und wo wir das Gefühl haben, dass wir angenommen werden und auch unterstützt werden.
Würdest du dich als resilienten Menschen bezeichnen oder musstest du auch ein gewisses Maß an Resilienz dir aneignen? Und ist das überhaupt möglich im späteren Jahr?
Ja, also es ist auf jeden Fall möglich und ich würde vielleicht auch die Frage gerne umformulieren, auch für die Hörerinnen und Hörer, dass man sich gar nicht fragt, bin ich resilient oder nicht, sondern eher, wie resilient bin ich denn? Weil ich würde ja auch nicht zu dir sagen, Rebecca, sag doch mal, hast du eigentlich eine Körpergröße oder hast du keine Körpergröße? Sondern ich würde ja sagen, wie groß bist du denn eigentlich? Und dass man eben auch sich selber fragt, wie viele Zentimeter, Millimeter, Prozent habe ich denn eigentlich an Resilienz und was kann ich denn abrufen? Und da musste ich auf jeden Fall was dazulernen und jeder muss was dazulernen. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Zeit der Jugend die gefährlichste Zeit ist für eine psychische Erkrankung. Also wenn wir so 12, 13, 14, 15, 16, 17 so in dem Dreh sind, haben wir das höchste Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Einerseits, weil in dieser Zeit sich sehr viel verändert bei uns im Leben. Der Körper verändert sich, die Situation im Außen verändert sich, Beziehungen kriegen nochmal eine andere Bedeutung und haben auch nochmal eine stärkere Brüchigkeit. Und gleichzeitig haben wir vielleicht noch nicht so viele tragfähige Strategien, um mit diesen Belastungen umzugehen. Und die lernen wir dann mit der Zeit, auch durch die Krisenerfahrungen, die wir machen. Das heißt, man kann sich auch fragen, wie bin ich denn auch gestärkt aus bestimmten Krisen schon hervorgegangen und wo man vielleicht sogar dankbar ist für so manche Krisenerfahrung und sagen kann, ja, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann wäre ich vielleicht heute gar nicht da, wo ich jetzt bin. Ja? Und ich bin zum Beispiel mal beim Radio gefeuert worden, was eine ganz große Krisenerfahrung für mich war, weil es gibt nicht so viele Jobs in dem Bereich und das war ein langer Weg, irgendwann mal am Radiomikrofon zu stehen und ich bin tatsächlich, wie man sich das aus so einem amerikanischen Spielfilm vorstellt, so von heute auf morgen von dem Chef, der mit einer Zigarre am Fenster stand und rausschaute, gefeuert worden. Also wirklich ganz furchtbare Erfahrung, da dann wieder aus der Hintertür rausgelassen zu werden und plötzlich auf der Straße zu stehen und zu denken, oh Gott, das war's jetzt. Und diese Krisenerfahrung, die furchtbar war in dem Moment, ist aber trotzdem in positiver Weise in meinem Leben inzwischen integriert, weil sie mich ja angespornt hat, nochmal was anderes zu schauen und dass ich eben Verantwortung übernehmen muss für meine Zufriedenheit und nicht nur hoffen darf oder soll, dass andere für mich sorgen, sondern eben auch immer wieder mich zu fragen, was will ich denn? Was bedeutet für mich auch Sicherheit? Und ich habe dann relativ schnell einen neuen Radiojob gefunden, aber ich habe dann ein paar Jahre später selber gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich würde jetzt gerne was anderes machen wollen und ich will nicht warten, bis hier nochmal jemand für mich eine Entscheidung trifft, sondern ich motiviere mich jetzt, für mich zu sorgen und aus dieser Komfortzone rauszukommen, obwohl ich Angst habe. habe und obwohl ich nicht genau weiß, was daraus werden kann.
Also im Rückblick kann man ja oft sagen, dass so Situationen, dass die Weggabelungen quasi dargestellt haben. Und das würde ich auch unterschreiben, dass ich so sage, oh, ich wäre ja jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ohne diese Erfahrung. Und ich finde mich ja eigentlich okay, so wie ich bin. Und deswegen hatten diese Erfahrungen sicher auch was Positives. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich in dieser Situation stecke. Und eigentlich brauche ich diese Resilienz ja dann in dieser Situation, wo es passiert. Also quasi in deiner Kündigung dann in dem Fall.
Absolut. Und das war ja eine neue Erfahrung, die ich so noch nicht hatte in der Form, die mich dann eben umgehauen hat. Und heute, ich habe jetzt nicht mehr dieses Angestelltenverhältnis, weil ich selbstständig bin und vielleicht auch deshalb mich getraut habe, in die Selbstständigkeit zu gehen und da auch einen Reiz und auch eine Sicherheit spüre, weil ich jetzt nicht von einem Arbeitgeber abhängig bin, sondern ja sehr breit aufgestellt bin und unterwegs bin. Und genau das, was du aber gerade beschrieben hast, der Rückblick, das könnte ja schon eine Resilienzübung sein. Sich mal hinzusetzen, sich einen Zeitstrahl zu zeichnen und mal die Krisenmomente einzuzeichnen und sich zu fragen, was habe ich denn eigentlich daraus gelernt? Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man sich daran vielleicht auch in der aktuellen Krise daran erinnern, dass die bisherigen Krisen durchaus auch positive Veränderungen und eine Stärkung bewirkt haben. Und das kann ja auch Zuversicht geben in der aktuellen Krise, weil man dann sagen kann, naja, warum sollte die aktuelle Krise nicht auch am Ende zu was Positivem führen? Plus natürlich sich auch immer zu fragen, was kann ich dazu beitragen, damit diese Vision, die ich habe, auch eintreten kann.
Das wäre ja so das Thema Selbstwirksamkeit, ne? Das dann quasi zu hinterfragen und sich selber da einzuordnen. Das ist ja vielleicht auch jetzt ein ganz guter Sprung. Diese Begriffe Achtsamkeit und Resilienz, die sind ja auch aus unserem beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Und diese Entwicklung gibt's ja noch gar nicht so lange. Warum sind diese Begriffe so präsent?
Naja, vielleicht, weil wir in großen Veränderungszeiten stecken und auch die Arbeit als etwas sehr Stressendes ja auch wahrgenommen werden kann, durch die Digitalisierung auch, die ja die Arbeit nicht nur leichter und entspannter macht, sondern ja auch komplizierter machen kann und Arbeit auch verdichtet. Und das haben wir in der Corona-Zeit, glaube ich, ganz gut erlebt. Der Verlust von menschlichen Beziehungen in einem gemeinsamen Raum bedeutet auch eine Veränderung in der Kommunikation häufig. Also Konflikte über Teams online zu besprechen, ist nochmal eine andere Herausforderung, als sich 3 Stunden später auf dem Flur zu sehen und nochmal irgendwie zu sagen, ey, das, was du vorhin gesagt hast, fand ich krass. Und da haben, glaube ich, Unternehmen erkannt, dass es sinnvoll ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur als Menschen zu sehen, die Arbeit verrichten, sondern eben wirklich als Lebewesen zu sehen, die natürlich auch mit ihren Herausforderungen vor Ort sind und dass man die eben auch stärkt, sodass man eben besser zusammenarbeiten kann und weniger krank ist, zufriedener ist, dass die Fluktuation vielleicht auch geringer wird, dass man kreativer, offener miteinander ins Gespräch gehen kann. Und das ist ja am Ende was sehr, sehr Schönes. Natürlich nur dann, wenn die Resilienz und die Achtsamkeit nicht als Droge quasi verstanden werden, um für noch mehr Produktivität zu sorgen in dieser stressigen Zeit, sondern wenn es wirklich darum geht, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, wir wollen dir, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, was an die Hand geben, was dich stärken kann und was vielleicht was ganz Wertvolles für dich ist und dann ja auch wieder zu einer Unternehmensbindung oder so führen kann. Und dieses Resilienzkonzept, was wir gerade besprechen, das haben wir ja momentan eher besprochen auf das Individuum. Man kann sich aber vorstellen, dass eben auch ein Team eine Resilienz hat. Und ein Team wird ja auch geschwächt durch eine hohe Fluktuation, durch besondere Aufgaben, die dazukommen, durch einen Umzug vom Unternehmen oder. Stellen wir uns einmal vor, es gibt einen Mobbing-Fall. Dann bedeutet das ja nicht nur für die Person, die davon betroffen ist, dass es etwas an der Resilienz macht, sondern es bedeutet für das ganze Team einen Verlust von Resilienz, weil Misstrauen da ist, weil negative Erfahrungen gemacht worden sind. Und auch hier geht es ja am Ende wieder darum, eine Arbeitsfähigkeit herzustellen mit den Werten, die man eben wichtig findet. Und auch das bedeutet Resilienz. Und die dritte Säule im Arbeitskontext wäre die Unternehmensresilienz. Zum Beispiel, ihr habt nun Läden vor Ort und einen Online-Shop. So. Und wenn ihr zum Beispiel die Regierung sagen würde, wir verbieten Online-Shops oder Online-Shops haben künftig 50% Steuern, dann ist es ja ein ganz harter Einschnitt in eure Business-Idee. Und dann ist die Frage, könnt ihr überleben? Trotz dieser Vorgaben könnt ihr da Strategien finden, um euer Modell vielleicht zu verändern? Oder ist es das Ende von dem Business-Modell? Und dieser Dreiklang ist eben im Unternehmenskontext so wichtig. Es braucht eben ein resilientes Unternehmen, was resiliente Teams hat und dann eben resiliente Mitarbeiter hat. Und da finde ich, merkt man auch noch mal ein bisschen die Tiefe von der Resilienz. Das ist eben kein spirituelles, wir haben uns alle lieb Konzept oder wir holen uns jetzt mal schöne Gefühle und sind ein bisschen optimistischer, sondern es geht darum, wie wir ein gelingendes Leben haben können oder wie wir ein gelingendes Team aufstellen können oder eben auch ein gelingendes Unternehmen haben können.
Kann das auch nach hinten losgehen, wenn ich nach ganz viel Resilienz strebe und da ganz viel Power reingebe und das vielleicht übertreibe?
Ja, sicherlich immer dann, wenn man das vielleicht falsch versteht. Also wenn wir jetzt einmal mal parallel schauen, ich möchte mich gesundheitsbewusst ernähren. Das ist erstmal super. Und wenn ich aber mein ganzes Leben danach ausrichte und total fanatisch werde, dann hat es sicherlich auch wieder negative Aspekte. Soziale Beziehungen leiden dann vielleicht sehr stark darunter. Ich nerve andere Leute oder ich schränke mich sehr stark ein. Da kann es natürlich immer negative Aspekte geben. Und bei der Resilienz hat es sicherlich die negative Auswirkung, wenn man sie falsch versteht, im Sinne von dieser Robustheit, dass man eben unkaputtbar quasi ist. Und wenn man da hinstrebt und diese Gefühlsunempfindlichkeit haben möchte, dann hat das sicherlich negative Auswirkungen. Oder eben auch bei der Achtsamkeit, eben das wird häufig auch als Einstiegsdroge quasi gesehen, in noch mehr Leistungsfähigkeit. Man merkt, oh, ich komme an meine Grenzen, ich schlafe nicht mehr gut, ich grübel vielleicht viel, mir fehlt die Energie zum Arbeiten, ab Mittwochs wird es schon schwierig. Und dann denke ich mir, na gut, die reden immer von Achtsamkeit und Meditation, dann mache ich das jetzt mal, um weiterhin nicht so viel Schlaf zu brauchen, um weiterhin leistungsfähig zu sein und Raubbau an meinem Körper zu betreiben. Und dann ist es natürlich keine gesunde Form von Achtsamkeit. Aber die meisten Menschen, die so anfangen, lernen mit der Zeit, was Achtsamkeit vielleicht wirklich bedeuten kann.
Ist denn Achtsamkeit und Resilienz gleichbedeutend mit Stressresistenz? Also kann man das parallel sehen?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Vorbeugung, um eben schneller zu spüren, dass irgendwas mir nicht gefällt oder dass irgendwas zu viel wird und dann eben auch darauf zu reagieren. Also auch zu sagen, du hast jetzt Grenzen von mir verletzt oder das sind meine Wünsche, die ich an unser Treffen habe oder eben Bedürfnisse schneller auszusprechen oder eben auch schneller zu sagen, ich kann diesen Job nicht annehmen, diesen Auftrag nicht annehmen, diese Aufgabe nicht annehmen, weil ich habe schon zu viel zu tun. Also nicht die Achtsamkeit an sich sorgt dafür, dass man weniger Stress hat, sondern dass man sich gesünder und stressfreier verhalten kann und eben auch diese Verantwortung übernimmt, um entsprechend zu reagieren. Und bei der Resilienz kommt eben noch hinzu, dass man das wirklich prophylaktisch sehen kann. Ich stärke mich grundsätzlich, um mit den Dingen des Lebens, die da so kommen werden, dass ich so viele Strategien schon entwickelt habe, dass ich gut damit umgehen kann. Und dann kann man Resilienz aber eben auch als Möglichkeit sehen, in der Krise wieder sich aufzurappeln, wieder denkfähig zu werden, aus diesem Tunnel herauszukommen, Energie zu bekommen, um handlungsfähig zu werden. Und es ist dann eben auch wieder wie bei dem Immunsystem. Ich würde ja auch nicht erst den Apfel essen, wenn ich niese, sondern im besten Fall ernähre ich mich ja immer schon mal mit einem Apfel, um mein Immunsystem zu stärken. Und wenn ich dann merke, oh, jetzt niese ich aber, dann kommt vielleicht noch ein bisschen was on top und ich hole noch die Zitrone und den Honig und so weiter, um vielleicht meinen Organismus noch zusätzlich zu unterstützen. Aber es ist immer beides. Es ist eben die Vorsorge und es ist die Sorge in dem Moment.
In einem deiner Blogartikel sprichst du ja auch von der Kunst der kleinen Schritte, wenn es um das Thema Resilienz geht und sagst, du benutzt es als Mantra, um die eigenen Gedanken in eine positive Richtung zu steuern. Kann man mit kleinen Schritten auch zu mehr Achtsamkeit und Resilienz im Alltag gelangen?
Ja, vielleicht gibt's ja auch gar keine großen Schritte. So wie ich auch glaube, dass es keine großen Entscheidungen gibt. Also zu kündigen wirkt vielleicht wie eine große Entscheidung, aber ist ja nur der allerletzte kleine Schritt zu ganz vielen Entscheidungen, die man davor schon getroffen hat. Und eine Entscheidung ist vielleicht wirklich, sich mal hinzusetzen und zu fragen, will ich so arbeiten? Was will ich denn eigentlich? Das sind ganz viele kleine Entscheidungen.
Stimmt.
Oder eben auch eine Beziehung zu beenden. Das macht man ja nicht einfach so, dass man so morgens aufwacht und denkt, oh, was ist denn das für ein Typ? So, ciao. Sondern da hat man ja vorher schon mal sich entschieden, ein kritisches Gespräch vielleicht zu führen. Man hat sich getraut, schon mal nachzudenken. Kann es so weitergehen? Und so weiter. Also ich glaube, es gibt eigentlich keine großen Entscheidungen. Es gibt viele kleine Entscheidungen, Entscheidungen, die dann irgendwann so wirken wie eine große Entscheidung. Und so ist es, glaube ich, auch bei den Schritten. Es sind immer kleine Schritte, die eben auch dazu führen, dass man achtsamer wird oder dass man resilienter wird. Und wir können zum Beispiel aufhören mit Multitasking. Das wäre so eine gute Möglichkeit für unsere Resilienz und unsere Achtsamkeit. Also versuchen, Dinge einzeln zu machen, nur zu essen, nur zu laufen und uns immer auf das zu konzentrieren.
Aber unsere Gesellschaft, finde ich, beurteilt das Multitasking ja als sehr positiv und es wird ja eigentlich überall gehypt.
Wir leben ja vielleicht auch in einer ungesunden Gesellschaft, die eben auch uns ungesund macht. Also nochmal zurück, wir Affenmenschen hatten maximal 50 bis 150 Menschen, die wir im Laufe unseres Lebens kannten, weil wir in so kleinen Gruppen unterwegs waren. Wenn du einmal durch ein Shoppingcenter gehst, dann hast du schon 50 oder 150 Menschen in der Stunde gesehen und du merkst, wie dich das platt macht. Diese vielen Reize dich einfach auslaugen und diese vielen Stimmen, die du hörst und die Leute nerven dich irgendwann, die stehen dir im Weg und das stresst einfach ungemein. Lautstärke stresst und auch diese vielen Informationen über Social Media, die wir bekommen, das ist viel zu viel für unser Gehirn. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir artgerecht eigentlich wieder leben, so wie es zu unserem Gehirn und zu unserem Organismus gehört. Und da wäre eben Multitasking eine wunderbare Sache, von der man sich verabschieden kann oder öfter mal verabschieden kann. Vielleicht geht's ja auch nicht immer, aber es ist eine Entscheidung, ob ich im Bus oder im Zug mein Handy raushole und die ganze Zeit am Handy bin oder nur aus dem Fenster gucke oder nur für eine Stunde mal ein Buch lese. Also das sind ja ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben. Und es gibt ganz viele kleine Sachen, die wir eben tun können, um tatsächlich ein bisschen mehr Resilienz, ein bisschen mehr Achtsamkeit so dann auch zu leben.
Was machst du persönlich?
Ich versuche relativ bewusst mit meinem Handy umzugehen, das heißt morgens und abends besonders, aber auch tagsüber. Der Klingelton ist eigentlich immer aus, obwohl ich selbstständig bin, aber dann sprechen mir Leute auf die Mailbox oder schreiben mir eine E-Mail und dann rufe ich an, damit ich eben das abarbeiten kann am Rechner, was ich abarbeiten möchte zum Beispiel. Oder rauszugehen und das Handy auch zu Hause zu lassen wäre so eine Strategie und zu spazieren, in den Supermarkt zu gehen, also manchmal sind das so kleine, banale Sachen, dass ich sie schon fast gar nicht erzählen möchte, weil man sich dann fragt, okay, das soll es jetzt sein. Also es geht wirklich gar nicht darum, das ganze Leben zu verändern, sondern eigentlich so kleine Veränderungen wirklich zu leben und die zu einer Gewohnheit werden zu lassen, die man wichtig findet, nach den eigenen Werten zu leben zum Beispiel. Um sich Zeit zu nehmen für sich alleine, auch in der Stille zu sein und keine Angst zu haben vor dem eigenen Kontakt oder vor der Stille. Auch das kann etwas sein.
Das halten ja viele Leute aber gar nicht richtig gut aus.
Ja, genau. Obwohl wir ja aus der Ruhe kommen ursprünglich, also wieder zurück in die Steinzeit. Immer wenn Geräusche da waren, waren es eigentlich ein Hinweis für deinen Organismus, dass hier eine Gefahr droht, dass die Büffelherde angerannt kommt, dass andere Steinzeitmenschen dich überfallen wollen, dass Geröll runterkommt, dass es Gewitter gibt. Und eigentlich hat unser Organismus ja so eine Alarmfunktion entwickelt. Bei Geräuschen werden wir wach und hören wir genau hin. Und es entsteht in unserem Organismus ja auch sowas wie Stress, wenn wir mit Lärm konfrontiert sind. Und wir sind in unserer heutigen Gesellschaft und Zeit ja ständig mit Lärm konfrontiert und leben im Lärm und haben daher auch eine Form von Dauerstress. Und wir müssten für viel mehr Ruhe sorgen, um eben gesund zu leben, ja.
Da hatte ich mal so eine Erfahrung. Ich habe eine Kinderfahrt nach Bremerhaven geleitet und wir waren da in so einem Haus und ich konnte nicht schlafen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum kann ich nicht schlafen? Und ich habe irgendwann festgestellt, es ist zu leise. Mir fehlt dieser städtische Autolärm, der da so nebenher läuft. Und das hat sich so merkwürdig angefühlt, dass da totale Ruhe war in der Nacht. Irgendwie hat mich das so nervös gemacht.
Ja, genau. Das ist ja was Gelerntes. Das ist eine Gewohnheit. Auch viele Gewohnheiten, die wir haben, sind ja negativ. Also den Fernseher schnell anmachen, in jeder Pause, in jeder Wartesituation aufs Handy zu schauen, zu snacken die ganze Zeit so nebenbei. Das sind ja alles Gewohnheiten, die sehr ungesund sind und die wir aber trotzdem natürlich haben, weil unser Gehirn ist total egal, ob wir gute oder schlechte Gewohnheiten haben. Hauptsache, wir sparen Energie und denken nicht über jedes Handeln nach so genau. Und deshalb, wenn wir eben über Resilienz und Achtsamkeit nachdenken, lohnt es sich eben tatsächlich zu schauen, wie kann ich denn gute neue Gewohnheiten etablieren, die es mir leicht machen, eine Entscheidung zu treffen, jetzt sozusagen für immer oder für immer öfter, die gesund ist und die gut tut.
Wie kann ich das denn machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann ich in kleinen Schritten anfangen?
Ja, genau, auch wieder diese kleinen Schritte und eben das Ziel mit dem Vorsatz nicht verwechseln. Also nicht eben zu sagen, ich will das und das erreichen, sondern ich will das und das tun, um das zu erreichen. Oder ich will so und so leben auf eine gewisse Weise und das dann verankern am besten mit etwas, was man sowieso schon macht. Zum Beispiel der Arbeitsweg ist ja etwas, was viele Menschen sowieso schon machen. Und da könnte man sich fragen, wie kann ich den denn stressfreier gestalten? Oder eine Familienfeier, wie kann ich die denn so gestalten oder mit so einem Mindset reingehen, dass sie zu Verbindung eher führt und nicht zu Hass und Frustration oder sowas. Ja, das für sich eben so zu überlegen, dass man selber sich eben auch als Gestalter, als Gestalterin wahrnehmen kann und sich immer wieder bewusst ist, auch ich gebe ja meine Energie rein in das Tun, in den Streit, in den Tag, in das Miteinander. Und da habe ich eine Wahlfreiheit häufig, wie ich das denn tun möchte.
Dann steht aber an erster Stelle eigentlich erstmal seine eigenen Ziele zu definieren und auch zu entwickeln und eigentlich zu wissen, was man überhaupt auch will und was halt nicht.
Na klar, genau. Also wenn ich den Weg kenne, dann wird die Reise oder das Ziel kenne, dann wird der Weg leichter, als wenn ich einfach so loslaufe.
Gibt es denn auf dem Weg, Resilienz zu entwickeln, wenn wir auch an schwere Lebensereignisse denken, gibt es da für dich einen Marker, wo du sagen würdest, das Selbstentwickeln von Resilienz lohnt an dieser Stelle nicht? Also hier ist eher professionelle Hilfe gefragt.
Naja, was macht man in der Therapie? Also in der Therapie, das ist ja dann die professionelle Hilfe, wird man ja eigentlich auch in der Resilienz gestärkt, in der Verarbeitung unterstützt, so dass man die Möglichkeit hat, sich mit dem, was einem vielleicht zu groß erscheint, um sich damit zu befassen oder wo man auch keine Strategie bislang hat, eben neue Strategien und Kraft auch zu entwickeln, um etwas zu bearbeiten, etwas zu verarbeiten. Und natürlich ist das, was wir jetzt hier besprechen, eher etwas, was so als Basis vielleicht im Leben gesehen werden kann. Aber wenn ich natürlich merke, dass ich Angstzustände habe, die mich abhalten, rauszugehen oder dass ich halt nur noch sehr traurig bin und mein ganzes Leben überschattet wird von dieser Traurigkeit, dann lohnt es sich natürlich, da professionelle Hilfe zu suchen. Und das höre ich auch von vielen, die mir schreiben, die das Buch gelesen haben, die den Podcast von mir hören, dass die sagen, das mache ich parallel zur Therapie und das gucke ich mir jetzt noch an oder ich lese das und ich arbeite da eben zwischen den Sessions mit dem Therapeuten, arbeite ich an mir selber und gehe das mal so für mich durch, um mich zu stärken einfach. Und eigentlich wäre es genau die gleiche Frage, wenn wir so an das ganz klassisch Medizinische denken. Wenn ich jetzt irgendwie Muskelkater habe und mein Bein tut weh, dann kann man sagen, okay, dann geh doch mal in die Wanne oder mach so leichte Dehnungsübungen, damit du deine Treppen hochkommst zu Hause. Aber wenn mein Bein hier so rumschwabbelt und es ist auch immer gebrochen, dann macht es natürlich total Sinn, nicht in den Baumarkt zu gehen und zu sagen, ich hätte gern ein bisschen Gips und ich richte jetzt mal mein Bein selber. Da würden wir ja auch hingehen zu einem Arzt, zu einer Ärztin. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Psyche.
Das finde ich aber gut, dass du jetzt gerade noch mal so ein paar Beispiele auch genannt hast, weil ich finde mal so beim Körperlichen ist das halt viel klarer als bei psychischen Erkrankungen oder Gefühlen, ne? Die sind ja nicht so abgegrenzt.
Und das ist ja auch vielleicht die Perversion der Gesellschaft, wenn wir das nochmal so mit hineinziehen, dass wir ja häufig so diesen Eindruck haben, es ist okay, zum Zahnarzt zu gehen, aber dass viele Menschen eine Hürde haben, zum Therapeuten, zur Therapeutin zu gehen. Und dass wir häufig eben diesen Gedanken haben, das muss ich alleine schaffen, das muss ich durchstehen, da muss ich jetzt stark sein, andere kriegen das doch bestimmt auch hin, warum schaffe ich denn das nicht? Und auch das gehört ja zur Resilienz dazu, anzuerkennen, wo ich auch Grenzen spüre und wo ich nicht alleine weiterkomme. Komme und wo ich mir Hilfe suchen kann und wo dieses Hilfe suchen keine Schwäche, sondern die Stärke ja ist und diese Verantwortungsübernahme für mich bedeutet.
Sehr gut. Ich wäre mit meinen Fragen soweit durch und damit sind wir leider schon wieder am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich vieles aus unserem Gespräch in den Alltag mitnehmen können. Wenn Sie das Thema weiter interessiert, empfehle ich Ihnen mal in den Podcast von Seven Minds reinzuhören. Bewusst, achtsam und gelassen heißt er. Oder Sie besuchen direkt die Webseite von René unter renéträder.de. Und dann gibt es natürlich auch noch das Buch, das René geschrieben hat, mit dem schönen Titel Das Leben so, nein, ich so, doch, wie du besser mit Stresskrisen und Schicksalsschlägen umgehst. Darin gibt es viele praktische Tipps, aber es richtet sich eher an eine jüngere Zielgruppe. Warum ist das so, René?
Es richtet sich an alle Menschen, die das interessiert und vielleicht auch an Menschen, die vielleicht den Resilienzbegriff neu gehört haben und vielleicht auch mit 50 oder 60 ganz jung sich mit Resilienz befassen. Mir war eben wichtig, ein Buch zu schreiben, was man auch vielleicht in einer geschwächten Zeit lesen kann und was mit kleinen Übungen auch anwendungsorientiert ist. Und ich finde auch, dass für junge Leute das natürlich gerade eben ein wichtiges Thema ist, weil die Welt schnell und laut ist und sich so viel verändert. Und von daher freue ich mich, wenn ja jeder hier dieses Buch natürlich liest und schaut, was kann er sie daraus so ziehen für sich.
Super. Ja, René, ich bedanke mich sehr für deine Zeit und die spannenden Inhalte, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank, Rebecca. Auch vielen Dank für die Einladung vor allem. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, dieses alles Gute wünschen, das ist natürlich total schön. Aber im Leben gibt es natürlich auch viele Dinge, die negativ sind. Und von daher könnten wir ja anfangen, uns zu wünschen, ich wünsche dir ein gelingendes Leben oder ich wünsche dir eine gute Krisenkompetenz und ganz viel Optimismus für all das, was da noch kommt, liebe Rebecca.
Lieber nochmal der Vulkanier-Gruß. Live long and prosper.
Ja, prima, danke.
In 2 Wochen sind wir wieder für Sie da und werden uns dann ein wenig näher mit der gesundheitsfördernden Kraft beschäftigen, die in unseren Zimmerpflanzen steckt. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, dass das Thema höchst spannend ist. Wir haben die Episode nämlich bereits aufgezeichnet. Also lassen Sie sich diese auf jeden Fall nicht entgehen und bis dahin bleiben Sie bewusst.